FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Gerade eine schmerzhafte Niederlage, die wir da jetzt gemeinsam wegstecken müssen.
Ja, schmerzhaft und einfach total ärgerlich und immer noch ärgerlich. Euch wird es vielleicht ähnlich gehen, auch ein paar Tage jetzt nach dem Abpfiff in Hannover. Mann, da war alles hergerichtet, ja, an diesem Sonntag. Rote Teppich ist ausgerollt worden von der Konkurrenz. Alle haben sie gepatzt, haben Punkte gelassen. Ich erinnere mich noch, wie ich Samstag das Spiel von Elversberg in Paderborn gesehen habe. Dieses abgefälschte Tor in der Nachspielzeit. Ich musste echt lachen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass sie alle komplett für den FC spielen. Der HSV hat auch noch parallel verloren. Aber was macht der FC? Er vergeigt's. Und das trotz einer gigantischen Fanunterstützung in Hannover. Boah, ich hatte Gänsehaut. Das sah so überragend aus. Die komplette Kurve in Weiß, mit Ausnahme von so einem kleinen Familienblock. Den konnten die Kölner dann nicht mehr aufkaufen. Das war nicht möglich. Aber ansonsten komplett in Weiß. Es zog dann noch in die Geraden rein. Mir gegenüber auf meiner Tribüne ganz, ganz viele weiße Trikots, T-Shirts. Sensationell. Also besser geht's eigentlich nicht. Über 15.000 mitgereist, machen eine herausragend gute Stimmung. Du hast ja auch noch den Rückenwind gehabt vom Heimsieg gegen Münster, bist als Tabellenführer da angereist. Es war feinstes Fußballwetter. Ich hatte so eine Vorfreude auf dieses Spiel. Und dann geht das los und dann geht das irgendwie komplett nach hinten los. Der FC kriegt seine Leistung überhaupt nicht auf den Platz. Schon nach ein paar Minuten hast du gemerkt, das geht hier in die falsche Richtung. Die Jungs sind irgendwie nicht so richtig da, nicht so richtig präsent. Die ziehen hier nicht ihr Spiel durch. Die lassen Hannover das Kommando übernehmen. Ja, eine erste Halbzeit, die wirklich schwierig für mich zu kommentieren war, für euch vermutlich schwierig zuzuhören, anzuschauen im Stadion oder vor den TV-Geräten, wo auch immer. Ja, weil einfach zu viele Leistungsträger ganz weit weg waren von ihrer Leistungsgrenze. Ich hätte mir ein Feuer von der ersten Minute gewünscht auf dem Platz, ne? Dass der Funke von den Rängen, es war ein Funkenregen, der da eigentlich kam, aufs Feld überspringt, dass die Mannschaft mit einigen Aktionen sofort mal ein Zeichen setzt. Einfach mal draufgehen in den ersten Minuten, hohes Pressing, ja, dem Gegner gleich mal zeigen, hier pass mal auf, da führt kein Weg dran vorbei, wir wollen hier die drei Punkte mitnehmen nach Köln und wir wollen für eine Vorentscheidung sorgen im Aufstiegskampf. Das wäre ja alles möglich gewesen, also nochmal, es war alles hergerichtet an diesem Sonntag und es ist leider anders gekommen, aber hört selbst nochmal, hier für euch die Zusammenfassung. Hannover 96 gegen den ersten FC Köln mit vielen Reaktionen von Marvin Schwäbe, vom Trainer Gerd Struber, vom Geschäftsführer Christian Keller.
Auf meiner Brust zieren Geißbock und Dom, seit ich denken kann, das rot-weiße Trikot. Was für eine gewaltige Unterstützung der FC-Fans hier in Hannover. Minimum 15.000 würde ich mal schätzen, sind mitgereist, um mit der Mannschaft den nächsten großen Schritt in Richtung erste Bundesliga zu machen. Die komplette Gästekurve in Weiß.
Ja, also es war unfassbar geil natürlich, wenn wir rauskommen zum Aufwärmen, wenn wir rauskommen zum Spiel, dass da so eine weiße Wand hinter uns steht, dass wir uns auch so verlassen können, wussten wir.
Achtung, jetzt die 96er drin in der Kölner Hälfte, versuchen Tempo zu machen. Halstenberg ins Zentrum. Keine gute Ballmitnahme, zweiter Ball dann aber doch wieder bei Hannover, dann tief gespielt, Schussmöglichkeit für Hannover, Achtung, der Schuss knapp links vorbei von Lee. Flankenversuch keins, abgeblockter Ball bei Marte, 25 Meter vor dem Tor, wieder der Pass links raus, keins auf Paccarada, der verlädt zunächst mal seinen Gegenspieler, bedient dann wieder keins, jetzt kommt die Flanke, Kopfball und der rechts am Tor vorbei, weil Waldschmidt den Ball nicht mehr erwischt. Fast blank am 5-Meter-Raum.
Wir wussten heute nicht so zu 100%, was auf uns zukommt. Von daher hat man schon gemerkt, dass in der ersten Hälfte wir uns eigentlich gut eingestellt hatten, aber das so ein bisschen schwierig umgesetzt haben, dass wir unsauber waren im Umschaltspiel, dass wir ein bisschen hektisch aufgetreten sind und ein paar Lücken auch einfach gelassen haben.
Hannover lässt nicht locker. Tiefer Ball. Schwäbe muss hin mit dem Kopf. Im Stil eines Liberos und dann das Laufduell mit Mumulu und Schwäbe nochmal die entscheidende Sekunde vorher am Ball. Aber der Einwurf schnell ausgeführt, dann eine Grätsche von Paccarada Und der nächste Freistoß für Hannover. Und Pacarada hat die gelbe Karte kassiert. Erste gelbe Karte in diesem Spiel. Nach 22 Minuten. Leopold läuft an. Ball hoch rein in den Kölner Strafraum. Kopfball aufs kurze Eck. Schwäbe unten. Lenkt den Ball ins Tor aus. Tresoldi lässt mit der Brust abklatschen. Und dann geht es über die linke Seite. Eze hat ganz viel Platz. Noch 25 Meter bis zum Kölner Tor. Fehlpass. Aber Martel schenkt den Ball wieder her. Was machen die denn? Tresoldi mit dem Schuss. Und wieder muss er abtauchen. Marvin Schwäbe hält.
Hauptgrund aus meiner Sicht, das war gar nicht gesamt mannschaftstaktisch, sondern individuell. Ein paar Jungs auf dem Platz gehabt haben, die heute nicht ihren besten Tag hatten, wo der erste Kontakt, das Passspiel, das Zweikampfverhalten dann einfach in vielen Situationen nicht so war, dass du es schaffst, dann nochmal Dominanz zu entwickeln und den Gegner auch zu beeindrucken.
Marvin Schwäbe, das müssen wir nochmal festhalten, nach einer halben Stunde hat den FC hier schon 3-4 Mal vor einem Gegentor bewahrt, zwei Kopfbälle halten können, gerade einen Schuss von Hannover. Und jetzt die nächsten, wieder ist Schwäbe unten, diesmal im linken Toreck. Nach einem Schuss von Gindorf aus 20 Meter Torentfernung.
Am Ende geschuldet der Situation, dass wir es speziell jetzt erste Halbzeit auch nicht geschafft haben, einfach unsere Umschaltsituationen genauer, präziser auszuspielen. Wir haben nach besten Eroberungen den Ball einfach auch sehr, sehr schnell wieder verschenkt. Wir waren generell ein wenig fahrig im Ballbesitz, in unserer Positionierung, nicht sauber genug. Und das hat natürlich auch den Gegner immer wieder auch Möglichkeiten gegeben. Trotz alledem haben wir zwei Riesendinger in der ersten Halbzeit über Waldschmidt und über Kainz, wo wir auch in Führung gehen können.
Hübers, langer Ball, tiefer Ball, in den Lauf von Lemperle. Lemperle im Strafraum, spielt quer, Downs, kann durchlaufen lassen. Kainz mit der Schusschance, rechter Fuß und gehalten von Zieler. 39. Minute, den muss er eigentlich fast machen. Florian Kainz.
Dann ja, kam er raus und dann kommt ein ganz entbehrlicher Moment mit diesem Ausschluss. Das tut uns natürlich weh.
Hannover kommt wieder über Lee. Aus dem Zentrum raus. Dann der Pass rechts raus auf Momolu. Momolu fällt. Es gibt den Pfiff. Aber war das außerhalb oder innerhalb? Schiedsrichter ganz soweit entscheidet zunächst mal auf Freistoß. Und es gibt Gelb-Rot für Pacarada, denn er hat schon die gelbe Karte gesehen in der ersten Halbzeit. Platzverweis für Leon Pacarada kurz nach der Halbzeitpause.
In Summe macht Lea zwei Fouls und kriegt fürs erste Gelb direkt, was vertretbar ist, die erste gelbe Karte. Und die zweite gelbe Karte in der Szene oder in der Einblendung, wie sie ich nochmal gesehen hatte, ja, glaube ich, kann man die Szene ohne Gelb durchlaufen lassen. Schiedsrichter argumentiert, dass eine Aktion in Strafraumnähe ist, der Spieler in Strafraum eindringt und einfach deshalb eine gefährliche Aktion ist und ihm deshalb nichts anderes übrig bleibt, als Gelb zu geben.
Man hat auch gesehen, eine gewisse Unerfahrenheit, und die wünsche man natürlich schon in solchen Spielen, dass einfach auch die Schiedsrichter mehr solche Spiele auch in der Hand haben und nicht auf so einfache Dinge auch reinfallen, weil es war ja schon clever gezogen, dieses Foul, und dass man dann auch noch das Ganze mit Gelb bestraft, ist schon ein hartes Ding.
War eine harte Entscheidung, eine, die das Spiel natürlich auch ein bisschen lenkt, aber ich glaube am Schluss, dass es nicht an der gelb-roten Karte gelegen hatte.
Freistoß auf der rechten Seite, 2 Meter vor der Strafraumgrenze, kurz vor der Torlinie. Eze hebt den Arm, Ball flach an die Strafraumgrenze, Schussmöglichkeit Hannover, Tor! Tor Hannover, 57. Minute, 1:0. Satter Schuss von Gindorf.
Ja, natürlich ist es auch immer so eine Sache, wenn man ein Mann weniger ist, muss man gucken, dass man schnell zuteilt. Der Freischuss aus der Position, ob das ja, am Ende ein Freischuss war oder nicht, ist immer so die Sache. Aber ja, müssen wir uns angucken, müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen besser verteidigen. Nichtsdestotrotz fand ich, hatten wir eigentlich gut gestanden, hätten vielleicht nur einen Schritt eher rausschieben müssen.
Ecke von der linken Seite für Hannover. Und der Ball kommt hoch an den zweiten Pfosten. Kopfball auf der Linie geklärt. Ball noch hoch in der Luft und Schwäbe übers Tornetz. Timo Übers war es, glaube ich, der auf der Linie rettet. Fast das 2:0 für Hannover.
Gleichzeitig aber auch hier, meine Mannschaft zeigt Willen und Kampfgeist. Das kann ich der Mannschaft über die gesamte Spielzeit nicht absprechen, dass sie versucht haben, alles unter Beweis zu stellen, das Ergebnis noch in eine gute Richtung zu bringen. Ist uns nicht gelungen.
Jan Thielmann, links raus. Freie Flankenmöglichkeit, Finkgriffe. Dann Lemperle, Lupicic! Abgeblockt! Ball im Tor aus! Am 5-Meter-Raum abgeblockt! Mit der Grätsche! Es gibt nochmal eine Ecke für den FC! 30 Sekunden Nachspielzeit noch. Marc Uth wird sie gleich reinschlagen von der linken Seite. In der 96. Minute. Uth wartet noch kurz. Schwer wäre jetzt am 5-Meter-Raum. Da kommt die Ecke. Arne 5-Meter-Raum, Kopfballverlängerung. Nachschuss ans Außennetz von Finn Kräfe. Und das dürfte es dann gewesen sein. Da ist der Schlusspfiff. Hannover 96 gewinnt dieses Spiel.
Ich denke einfach, es steckt viel mehr drinnen, was wir heute tatsächlich auf den Platz bekommen haben, jetzt speziell jetzt erste Halbzeit. Da erwarte ich mir einfach von der Mannschaft eine andere Tonart.
Also wir sind hier heute alle hergefahren mit der klaren Zielsetzung, den über 15.000 FC-Fans ein gutes Spiel anzubieten. Und das ist leider nicht gelungen und das wurmt mich heute. Nichtsdestotrotz ist die Ausgangssituation nach wie vor exzellent, weil ja erfreulicherweise auf allen anderen Plätzen es irgendwie etliche Teams auch nicht besser gemacht haben als wir. Und insofern gilt jetzt dieser klassische Spruch Mund abputze und dann halt gegen Regensburg besser machen, aber hoffentlich deutlich besser.
Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Christian Keller, Ausgangslage ist immer noch, ich würde mal eher sagen, sehr gut, nicht exzellent, aber sehr gut. Du bist immer noch Tabellenführer, hast 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3 auf den Relegationsplatz. Aber, ganz dickes Aber, du hättest Matchball haben können mit einem Auswärtssieg in Hannover. Du hättest den Aufstieg zu Hause dann gegen Regensburg klar machen können. Vor den eigenen Fans in der eigenen Stadt. Gibt's was Besseres am dann 32. Spieltag? Eigentlich nicht, aber der FC hat's verbockt, kann man nicht anders sagen und ist nach wie vor total ärgerlich. Und jetzt habe ich mich so viel aufgeregt, auch schon vor dieser Zusammenfassung meiner Reportage im FC-Radio, dass ich euch noch gar nicht begrüßt habe. Und das hole ich jetzt gerne mal nach. Also willkommen zu einer neuen Folge hier im Radio Köln FC Podcast. Und sorry auch an der Stelle, ihr habt es gerade auch in der Zusammenfassung nochmal gehört, für diese Aussetzer während der Übertragung. Die Leitung war ein bisschen wackelig. Wir haben es dann auch vor Ort oder ich nicht mehr ändern können. Es ist, wie es ist dann leider. Und trotzdem ist es hoffentlich einigermaßen gut bei euch angekommen. Und im Grunde hat es ja gepasst leider dann zur Leistung des 1. FC Köln. Denn die war auch sehr, sehr wackelig, vor allem in der ersten Halbzeit. Klar, in Durchgang 2 der Platzverweis hat es dann sehr, sehr schwierig gemacht. Ich fand es eine zu harte Entscheidung von Schiedsrichter Ganslow Weidt, 28 Jahre jung. War sein 5. Zweitligaspiel, also noch ein sehr, sehr unerfahrener Schiedsrichter. Gerd Schruber, ihr habt es gerade auch nochmal gehört, hat sich darüber so ein bisschen aufgeregt, dass so ein junger, unerfahrener Schiedsrichter für so eine Partie angesetzt wird. Hätte er durchaus Fingerspitzengefühl zeigen können, weil der gefaulte Spieler ist ja nicht in Richtung Strafraum rein unterwegs, sondern der war eher in Richtung Eckfahne unterwegs. Ja, er macht die Bewegung weg vom Tor, wird dann gefoult. Es ist ein Foul, es ist ein Freistoß, ohne jede Frage. Aber ich denke, man muss das nicht zwingend mit Gelb bewerten. Vor allem dann nicht, wenn man doch weiß als Schiedsrichter, der hat schon den gelben Karton in Halbzeit 1 gesehen und müsste dann eben runtergestellt werden. Ja, das hat es für den FC dann nochmal schwerer gemacht. Aber vorher hat er sich das Leben eben selbst schwer gemacht in der ersten Halbzeit. Ich habe es schon angesprochen, viele Leistungsträger und das hat ja der Trainer, das hat auch der Geschäftsführer nicht anders gesehen. Nach dem Abpfiff, viele Leistungsträger haben einfach unter ihren oder weit unter ihren Möglichkeiten gespielt. Vor allem im Mittelfeld, Dejan Ljubicic, ja, der spielt seit Wochen mit Schmerzen, kann auch nicht bei 100% sein. Aber trotzdem, man kann, wenn er auf dem Platz steht, mehr von ihm erwarten. Das gleiche Luca Waldschmidt. Aufsteigende Form gezeigt in den vergangenen Wochen, wichtige Tore gemacht, in diesem Spiel leider auch unter seinen Möglichkeiten. Florian Kainz in den vergangenen Spielen blitzt in einigen Aktionen sein Können, sein Fußballverständnis immer wieder mal auf, aber da fehlt einfach die Konstanz und er wirkt oft so wenig überzeugt von dem, was er macht und unentschlossen und dann dauert zu lang, bis er sich vom Ball trennt, die richtige Entscheidung trifft und das war vor allem jetzt leider auch in Hannover der Fall. Ja, und wenn dann sogar ein Erik Martel, ein Mister Zuverlässig, zum Teil für seine Verhältnisse wirklich haarsträubende Fehler einbaut. Es gab da so einen Querpass in der eigenen Hälfte, wo er dem Gegner den Ball in die Füße serviert. Wenn Hannover das besser ausspielt, dann klingelt es vielleicht schon vorher. Dann wird es halt schwierig, in so ein Spiel reinzukommen. Und das war, glaube ich, das ganz, ganz große Manko. Christian Keller hat es ja auch nochmal beschrieben. Es war einfach ein Abfall bei zu vielen Spielern. Ja, und das hat sich dann hochgeschaukelt im negativen Sinne und zu dieser Leistung geführt in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang, ja, da haben sie dann wieder gekämpft in Unterzahl nach dem 0:1. Haben sie nochmal alles versucht. Mit der Hereinnahme, fand ich, von Dennis Husin-Basic war auch wieder mehr Spielfluss drin. Husin-Basic ist immer ein Spieler, das habe ich glaube ich auch schon öfter mal hier erzählt, der zumindest den Ball immer haben will, der sich was zutraut. Da klappt längst nicht alles, aber der möchte dann auf dem Platz Verantwortung übernehmen und das habe ich bei vielen anderen leider in der ersten Halbzeit nicht so gesehen. Da wollten auch zu wenig Spieler den Ball haben, das Spiel an sich reißen. Ja, und so hatten sie dann folgerichtig überhaupt keinen Einfluss auf das Spiel. Also Husin-Basic hat es dann besser gemacht im zweiten Durchgang und dann hatte der FC auch wieder mehr Ballbesitz. Lag natürlich auch mit daran, dass Hannover sich dann etwas hat fallen lassen, nicht mehr ganz so viel investiert hat in das Spiel und ja, vielleicht den FC dann einfach nochmal auskontern wollte, mit dem 2-0 das Spiel vorentscheiden wollte. Mit ein bisschen Spielglück machst du vielleicht sogar noch das 1-1 hinten raus in der 96. Wenn der Ball so ein bisschen glücklicher abgefälscht wird und irgendwie hinten reinfällt nach dem Schuss von Ljubicic. Aber ah, so richtig verdient gewesen wäre auch dieser eine Punkt, glaube ich, nicht angesichts der Leistung in der ersten Halbzeit vom FC. Hannover mit ein bisschen mehr Entschlussfreudigkeit, mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit hätte da schon in Führung gehen können vor der Pause. Also leider, trotz dieser überragenden Fanunterstützung von 15.000, trotz dieser weißen Wand, so ein Auftritt und eine 0:1 Niederlage. Aber wenn wir auf die Tabelle dann nochmal schauen, dann sieht das nach wie vor ganz gut aus. Der FC ist Tabellenerster, hat die 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3 auf den ersten FC Magdeburg. 5 Punkte dann auf das Verfolgerfeld Elversberg, Paderborn, Düsseldorf, Kaiserslautern. Das ist ja unfassbar spannend dahinter. Karlsruhe mit 47 Zählern auch noch mit im Rennen, zumindest was den Relegationsplatz angeht. Und das 3 Spieltage vor Schluss. Und jetzt kommt eben Regensburg. Du spielst zu Hause, 50.000 wieder im Rhein-Energiestadion. Spiel ist ausverkauft und da muss eine andere Leistung her. Und die fordert natürlich auch der Trainer Gerhard Struber ein.
Wir wissen, dass wir vieles in unserer eigenen Hand haben und gleichzeitig aber auch, dass man halt keinen Gegner nur im Ansatz auf die leichte Schulter nehmen darf oder in eine andere Richtung gedacht. Man muss einfach die eigenen Grenzen ausloten in jedem Spiel, um ins Punkten zu kommen. Und wenn man da ein Stück weit nicht an der Grenze ist, dann ist man nicht konstant gut und muss auch Niederlagen hinnehmen. Und deshalb gilt es einfach einmal im Jahr jetzt wieder, die nächste Hürde zu nehmen mit der vollen Überzeugung, aber auch mit 100%.
Auch gegen den Jan aus Regensburg. Tabellenletzter mit 23 Pünktchen. Wenn Regensburg verlieren sollte in Köln, sind sie definitiv abgestiegen, weil sie jetzt 3 Spieltage vor Schluss schon 6 Zähler hinten liegen und das deutlich, deutlich schlechtere Torverhältnis haben gegenüber Ulm. Die stehen gerade auf dem Relegationsplatz. Ulm hat -6. Regensburg -46. Die haben insgesamt schon 65 Gegentore kassiert bei nur 19 eigenen geschossenen Toren. Also wenn du so ein Spiel zu Hause nicht gewinnst, dann hast du es eigentlich auch nicht verdient, aufzusteigen in die erste Fußball-Bundesliga. Aber bei aller Enttäuschung, die ich dann auch persönlich aus Hannover mitgenommen habe, bin ich für dieses Heimspiel dann wieder optimistisch, weil die Mannschaft in dieser Saison schon öfters nach Rückschlägen gut rausgekommen ist, gut zurückgekommen ist, dann Reaktion gezeigt hat. Und das erhoffe ich mir auch diesmal. Vor allem erhoffe ich mir aber dann nicht nur vom Ergebnis einen positiven Ausgang. Ist ja klar, die 3 Punkte müssen in Köln bleiben. Es muss jetzt einfach auch mal wieder eine richtig, richtig überzeugende Leistung her, dass du von Beginn an ganz klar machst, das kann hier nur ein Heimsieg geben. Und nicht so ein mit Ach und Krach so ein 1:0 oder 2:1. Sondern dass du möglichst deutlich gewinnst. Ja, nicht in die Richtung, Regensburg hauen wir schon weg, das wird ein 5-6-0, das meine ich nicht, nein, aber alle Spieler müssen jetzt auf dem Platz einfach mal ein Zeichen setzen, auch gegenüber den Fans, dass sie aufsteigen wollen, mit aller Macht, mit allem, was noch im Tank ist, mit allem, was sie drauf haben. Und das will ich gerne sehen und kommentieren im Rhein-Energie-Stadion gegen Jan Regensburg. Und ich hoffe dann auch einfach, dass es zwischen den Ohren dann auch nicht so ablaufen wird, dass du jetzt plötzlich die großen Verlustängste bekommst. Oh Gottes Willen, wenn wir das jetzt vergeigen, dann holen uns die anderen vielleicht doch noch ein und dann war es das mit der ersten Fußball-Bundesliga. Jetzt musst du auch mental natürlich stark sein und der Torwart Marvin Schwäbe ist es eigentlich schon durch die gesamte Saison hindurch und er geht auch davon aus, dass seine Jungs vor ihm die Nerven beieinander halten werden.
Dafür sind wir stabil, dafür sind wir auch erfahren. Also von daher glaube ich nicht, dass es da irgendwie einen Abfall gibt, weil wir irgendwas zu verspielen haben, das auf keinen Fall.
Also ich wünsche mir eine Trotzreaktion der Spieler, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen wollen, diesen Auftritt in Hannover, dass sie, wie schon in anderen Phasen in dieser Saison, stark zurückkommen, die Fans mitnehmen, mitreißen. Und Hoffnung macht mir auch ein Rückkehrer. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er zurückkehrt in den Kader. Sollte ja eigentlich schon gegen Hannover der Fall sein. Da hat offenbar aber die medizinische Abteilung gesagt, Gerd, überleg dir das nochmal, lass ihm noch ein paar Tage Zeit nach der langen Verletzung. Aber jetzt gehe ich davon aus, Lindenmeiner wird gegen den Jahn wieder auflaufen. Vielleicht nicht von Beginn an, ist aber auch nicht unmöglich. Und Lindenmeiner ist natürlich ein Kandidat, der bringt nochmal ganz andere Möglichkeiten rein ins FC-Offensivspiel. Der hat so gefehlt in den vergangenen Wochen. Der war bis vor seiner Verletzung für mich der konstanteste Offensivspieler beim FC. Mit seinem Tempo hat er auch schon einige Tore erzielt, einige vorbereitet. Also wäre schon verdammt wichtig, wenn Lindenmeiner wieder zurückkehrt in den Kader und möglichst dann auch früh auf dem Platz steht. Auch dann für die folgenden Spiele. Zwei haben wir ja nach Regensburg noch in Nürnberg und zu Hause gegen Kaiserslautern. Also auch das so ein Faktor, der mir durchaus Hoffnung macht. Und dann muss das einfach knallen auf dem Rasen. Und dann muss der FC dieses Heimspiel ziehen. Und dann wäre der Aufstieg nicht mehr weit. Dann sind es nur noch zwei Spiele. Du hast dann mindestens 4 Punkte Vorsprung. Das müssen andere erstmal aufholen. Klar ist aber auch, egal wie der FC spielt gegen Jan Regensburg, selbst wenn er 10-0 gewinnt, das Heimspiel, er wird an diesem Samstagabend noch nicht aufsteigen. Das hat er sich leider verbaut mit der Niederlage gegen Hannover. Es kann maximal ein Aufstieg auf der Couch werden. Dann am Sonntag, wenn auch da alle Konkurrenten patzen sollten. Einige spielen ja dann auch schon am Freitag. Schauen wir ganz schnell drauf auf den Spieltag. Freitagabend Paderborn auf Schalke, Magdeburg zu Hause gegen Münster. Paderborn, vielleicht straucheln sie auf Schalke. Magdeburg gehe ich ehrlich gesagt eher davon aus, dass sie das Heimspiel gewinnen gegen Münster. Aber Münster braucht auch dringend Punkte für den Klassenerhalt. Mal gucken. Ja, Samstag Nachmittag geht es dann weiter. Der HSV in Darmstadt. Ist auch kein Selbstläufer. Wenn Darmstadt Bock hat, gerade zu Hause, dann können die dem HSV durchaus gefährlich werden. Und ja, nach dieser überraschenden Heimniederlage jetzt am vergangenen Wochenende bin ich mal gespannt, wie es da um das Nervenkostüm des Hamburger Sportvereins bestellt ist. Braunschweig empfängt Düsseldorf, auch die sind ja noch im Verfolgerfeld. Und dann gibt es eben noch einige Sonntagspartien, die dann nach dem FC-Spiel folgen. Sehr, sehr spannend. Karlsruhe gegen Kaiserslautern. Da sollte bestenfalls dann Karlsruhe gewinnen, weil die nochmal deutlich weiter weg sind vom FC. Und Elversberg muss in Nürnberg ran. Auch Elversberg in Schlagdistanz mit 49 Punkten auf Platz 4 aktuell. Also dieser 32. Spieltag wird hochspannend, hochinteressant. Ich freue mich drauf, trotz aller Enttäuschung nach diesem 31. Spieltag, nach der Niederlage in Hannover. Ja, und Sonntagnachmittag, sagen wir mal so 15.20 Uhr, sind wir dann alle schlauer. Wo der erste FC Köln dann steht. Ob er, wenn es wieder so grandios läuft und die Konkurrenz patzt, dann tatsächlich schon aufgestiegen ist. Ich glaube es eher nicht, aber wer weiß, diese zweite Liga ist verrückt. Oder ob er zumindest noch ein Pünktchen Vorsprung hat drauflegen können und ja, dann alles klar machen kann. So oder so. In Nürnberg, eine Woche später, Freitagabend 18:30 Uhr. Gewinnt der FC gegen Regensburg, hat er definitiv Matchball in Nürnberg, egal wie die Konkurrenz spielt. Das steht fest. Es fehlen noch 2 Siege, dann bist du definitiv aufgestiegen bei 3 noch ausbleibenden Spielen. Soweit der Stand der Dinge in Liga 2. Aber vor diesem Spiel in Hannover des 1. FC Köln ist ja noch was passiert, ja, was ich auch für bedeutsam halte und was mich ein bisschen wehmütig gemacht hat, auch wenn es jetzt nicht überraschend gekommen ist. Ja, und auch das soll jetzt hier seinen Platz finden im Radio Köln FC Podcast. Marco Höger hat seinen Rücktritt von der aktiven Fußballbühne beschlossen und bekannt gegeben. Mitte der Woche hat er gesagt, ich mache Schluss nach dieser Spielzeit. Und ich finde, das ist Grund genug, ihn hier auch im Podcast nochmal zu hören. Warum diese Entscheidung? Wann hat er sie getroffen? Ja, und wie soll es weitergehen mit ihm? Denn er bleibt dem 1. FC Köln in anderer Funktion ja treu. Also habe ich mich mit ihm im Geisbockheim zusammengesetzt und über sein Karriereende gesprochen und auch nochmal ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt. Marco, mit 4 Jahren hast du angefangen, vor den Ball zu treten. Mit 20 den Traum vom Profifußballer erfüllt, hast da dein Debüt bei Alemannia Aachen feiern dürfen. 15 Jahre später mit 35 sagst du, es reicht, es ist Schluss, ich höre auf mit der Profikarriere. Ist das für dich schon so wirklich da oben angekommen? Ist das schon greifbar oder ist das jetzt erstmal nur so ein Entschluss, aber die Entscheidung ist noch nicht so wirklich durchgesickert?
Nee, so wirklich durchsickern tut das wahrscheinlich dann erst, wenn überall die Vorbereitungen losgehen und ich dann zu Hause sitze oder zumindest fußballtechnisch nichts mehr mache und nicht in die Vorbereitung starte oder nicht ins Trainingslager mitreise. Grundsätzlich sind ja noch ein paar Spiele bei uns zu spielen und ich bin jetzt noch voll im Trainingsalltag drin und voll im Mannschaftsrhythmus. Daher mache ich mir gerade darüber auch nicht allzu viele Gedanken und blende das nur so ein bisschen aus. Ich hatte ja schon überall so ein bisschen Abschied leid, weil ich hier verabschiedet wurde, weil ich dann nach Mannheim gegangen bin, wo es ein bisschen tiefer gegangen ist von den Ligen und da auch einen schönen Abschied hatte in einem vollen Stadion. Und dann jetzt nochmal eine Liga tiefer gegangen bin, das ist ja schon dann auch so ein Stück Vorbereiten des Karriereendes. Und ja, in dem Zusammenhang, glaube ich, fällt mir das zwar schwer, aber ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass ich keine Tränen mehr vergießen werde, weil ich habe gemerkt, was das angeht, bin ich dann doch sehr sentimental, wo mir meine Frau eigentlich widersprechen würde. Bin ich da doch sehr sentimental gewesen.
Jetzt hast du selbst schon gesagt, das war so ein Abschied light. Also dieser Gedanke, mal aufzuhören, ist wahrscheinlich schon länger gereift. Was war jetzt letztendlich ausschlaggebend zu sagen, okay, jetzt mache ich hier den Cut nach der Saison?
Zum einen auch die Möglichkeit, die mir der Verein gibt, dann hinter den Kulissen weiterzumachen und zu arbeiten, wo ich jetzt schon sehr viel reingeschlüpft bin und gemerkt habe, dass mir das auch tatsächlich richtig Spaß macht und ich da sehr hinterstehe, was wir da zusammen jetzt schon gemacht haben und wo ich da reinschlüpfen werde. Und zum anderen körperlich nicht mal, das habe ich in dem Video auch schon gesagt, ich hatte ja auch schon die ein oder andere Vorverletzung, da hätte vielleicht jeder oder ich auch gedacht, dass das am Ende ausschlaggebend sein wird, dass ich tatsächlich aufhöre zu spielen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir gewisse Sachen dann schon auch noch schwerer fallen. Gerade in den Wintermonaten, wenn in der Regionalliga dann auch die Plätze nicht die besten sind, die Auswärtsfahrten am gleichen Tag. Also ich meine, ich habe sehr viele Spiele in den Knochen, sehr viele Jahre Profifußball gehabt. Und wenn man dann am gleichen Tag nach Rödinghausen fährt, 2,5, 3 Stunden im Bus sitzt und ich dann aussteige, dann kann man sich vorstellen, dass ich mich nicht mehr so vital fühle wie mit 18, 19, 20. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir das jetzt immer schwerer fällt und dass es dann auch gut ist, Platz für jemand anders zu machen.
Wenn du zurückguckst auf die vielen Jahre, wie zufrieden bist du mit deiner Karriere?
Ja, das habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Da muss ich dann erstmal 1, 2 Jahre, glaube ich, vergehen lassen. Grundsätzlich, wie gesagt, bekomme ich viele Glückwünsche und alle sagen mir, du kannst stolz drauf sein. Bin ich auch. Ich bin echt happy, wie es gelaufen ist. Grundsätzlich bin ich aber immer eher pessimistisch und sehr ehrgeizig. Und ich glaube, wenn meine schweren Verletzungen, die teilweise zu unglücklichen Zeitpunkten kamen, solche Verletzungen kommen nie zu glücklichen Zeitpunkten, aber ich glaube, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre vielleicht noch mehr oder noch Höheres möglich gewesen.
2016 bist du dann zum 1. FC Köln gekommen, hast damals auch gesagt, da ist jetzt irgendwie auch ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Du bist gebürtiger Kölner, du bist früher mit deinem Opa, glaube ich, auch ins Stadion gegangen.
Opa, Vater.
Mit deinem Vater. Was ist jetzt in all den Jahren besonders hängen geblieben? Welche Momente, auf die du gerne zurückblickst?
Ja, ein Highlight ist natürlich der 5. Platz direkt in meinem ersten Jahr, wo wir als Mannschaft super funktioniert haben, wo es auch zwischenmenschlich richtig gut war in der Mannschaft, was ich selten nochmal oder auch davor so hatte. Das muss man schon sagen, dass wir da wirklich eine komplette Einheit waren und gefühlt, das hört sich immer abgedroschen an, 11 Freunde waren. Das hat viel ausgemacht in dem Jahr. Ich glaube, es wird schwierig in absehbarer Zeit, dass der 1. FC Köln nochmal 5. in der Bundesliga wird. So vermessen sollte man dann nicht sein, aber das war so ein sehr, sehr schöner Moment, muss ich sagen. Also dieser 5. Platz am letzten Spieltag wurde ja gefeiert wie eine deutsche Meisterschaft. Das war schon sehr emotional und sehr ergreifend.
Gibt es Dinge, die dir gefehlt haben in deiner Karriere? Du hast jetzt schon das so ein bisschen anklingen lassen, durch die Verletzung wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen, aber gab es immer mal so einen Traum, der sich jetzt leider dann nicht erfüllt hat?
Ja gut, also Traum ist natürlich von jedem deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Zu meiner Anfangszeit auf Schalke, wo ich ja sehr jung hingegangen bin und wir natürlich extrem im Fokus standen, weil das Schalke damals ja mit dem von heute nicht mehr zu vergleichen war und wir schon Top-4-Vereine in Deutschland waren, Top-4-Kader hatten, alle drei Tage gespielt haben, sei es Euroleague oder Champions League unter der Woche, war man da natürlich extrem im Fokus und da hatte ich eine Phase, wo es tatsächlich dann auch mal Richtung Nationalmannschaft ging. Allerdings habe ich da noch viel auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Ja, dann hat es mich leider aus gewissen Gründen ein bisschen ausgebremst. Klar, das ist natürlich der Traum von jedem. Sowas will ich dann auch nicht rein auf die Verletzungen schieben, dass ich es deshalb nicht geschafft habe. Aber klar, sowas wäre natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen auf einer Karriere gewesen.
Für dich geht es beim FC aber ja weiter in einer neuen Rolle als Scout für die U21. Wie sehr freust du dich auf die neue Aufgabe?
Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Wie gesagt, ich bin jetzt ab diesem Jahr, ab 1.1. schon sehr tief drin in der Thematik. Hab's vorher auch schon vielleicht 2 Jahre so halb mitgemacht und überall reingucken dürfen, weil ich ja selber auch noch trainiere und spiele. Aber so nach und nach ist das immer mehr geworden, auch von mir aus mehr geworden, weil es mir einfach Spaß macht. Aber ich merke natürlich, dass so eine Kaderplanung für eine Herrenmannschaft, klar ist es eine U21 und gehört bei uns noch zum NLZ dazu oder zur Akademie dazu, aber es ist trotzdem eine komplette Herrenmannschaft, weil in der Regionalliga West auch auf- und abgestiegen werden kann. Daher ist das schon ein Brett an Aufgabe und ein großes Maß an Vertrauen, was mir der Verein da auch gibt. Und ich bin stolz, dass ich das machen darf sofort und werde natürlich alles dafür tun, dass das auch von Erfolg gekrönt ist am Ende.
Vorher noch ein paar Einsätze im Trikot. Letztes Spiel dann am 17. Mai in Oberhausen. Danach der große Marco Höge Ausstand. Ist irgendwas schon geplant mit den Jungs?
Also die Jungs werden es mir nachsehen, wenn ich es jetzt verrate. Aber wir werden 2 oder 3 Tage an den Ballermann fahren.
Sehr gut.
Ja, da war ich jetzt auch länger nicht mehr. Aber ja, das ist dann nochmal so dieser klassische Ausstand, den man geben kann als Fußballspieler.
Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß auf Malle, der gesamten U21, insbesondere Marco Höger. Ist doch ein schöner Abschluss zum Karriereende. Und Prost, lasst euch das Bier schmecken. Übertreibt es bitte nicht. Und Marco Höger hat vermutlich recht, ihr habt es gehört, auf absehbare Zeit eher kein 5. Platz mehr in der Bundesliga für den 1. FC Köln. Aber überhaupt wieder in diese höchste Liga zu kommen, das ist nach wie vor möglich. Und so möchte ich diese Podcast-Folge jetzt abschließen. Auf geht's, Heimsieg gegen Regensburg, alles raushauen und dann Matchball in Nürnberg. Und ihr könnt live dabei sein. Samstagabend 20:30 Uhr, es ist das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga. In diesem Falle ja nicht ganz unberechtigt, weil es um so viel geht für den 1. FC Köln. Von der Paarung an sich, Erster gegen Letzter eher nicht, aber soll uns egal sein. Schaltet ein, das Radio Köln FC Radio empfangt ihr über fc-radio.de oder über die FC-App. Kurz vor Anpfiff, 5 Minuten etwa vorher, wird die Leitung freigeschaltet, der Stream. Dann seid ihr jede Sekunde mit dabei. In Ausschnitten könnt ihr bei Radio Köln im Programm das Spiel live verfolgen. Die Kollegen schalten immer wieder zu mir ins Rhein-Energie-Stadion. Und dann eine Woche später, Freitagabend 18:30 Uhr, das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Und da hat der FC dann hoffentlich Matchball und kann und wird alles klar machen mit der 1. Fußball-Bundesliga. Das ist mein Wunsch. Ich hoffe, ihr schließt euch an. Und bis dahin, wie immer, madet jod.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.